Das Buch der Psalmen gehört zu den frühesten Zeugnissen der Weltliteratur. Entstanden sind die Psalmen ja etwa 1000 vor Christus bis ins Jahr 70 nach Christus, bis zur zweiten Zerstörung des Tempels. Die Psalmen, das sind in erster Linie Klagelieder und Hymnen. Mit der Poesie der Psalmen hat sich jetzt ein Abend im Kölner Literaturhaus beschäftigt. Biblisch-hebräische Poesie zwischen Kunst und Wahrheit, so hieß der Abend. Mit dabei waren die Lyrikerin und Übersetzerin Gundula Schiffer und der Lyriker Ulf Stolterfoth. Die beiden sind jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Abend.
Herr Stolterfoth, was fasziniert Sie denn an Psalmen?
Die Psalmen eigentlich vor allem kenne ich aus der Kinderkirche. Ich hatte damals immer das Gefühl, dass man über die Bibel reden kann und ja auf ihre Faktizität prüfen, aber die Psalmen sind irgendwie, die beschreiben was, das ist nicht diskutierbar. Das ist für mich so fast der Kern der Schrift irgendwie.
Wie ist es Ihnen denn jetzt ergangen? Sie haben sich mit dem Psalm beschäftigt, Sie haben sich die Psalmen angeschaut. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?
Ich war überrascht, wie viel ich kannte. Ich habe gedacht, ich betrete unbekanntes Gebiet, aber mindestens so ein Drittel hat man so nicht, kennt man nicht auswendig, aber hat man sehr präsent noch, oder ich zumindest. Dann gibt es ein paar, da wusste ich nicht so recht. Und dann gab es schon viele natürlich, die waren mir ganz neu. Und das waren zum Teil große Überraschungen.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, bei der Lektüre der Bibel hätten Sie durchaus Euphorie-Erfahrungen. Wie haben Sie das gemeint?
Also ich gehe tatsächlich ziemlich häufig zum Gottesdienst. Das ergibt sich auch ganz gut, weil die Pfarrer, die ich kenne aus unserer Gemeinde, sind sehr literaturaffin. Und da ist der Zugang für jemanden, der sich mit Literatur beschäftigt, sehr niederschwellig. Ich glaube, es ist die Sprache, die Euphorie auslöst, nicht das, was verhandelt wird. Also ich habe jetzt von der Gundula eine Übersetzung von Naphtali Herztur Sinai, wenn ich ihn richtig ausspreche, bekommen. Und da ist es ganz extrem. Man hat ganz konkrete Sachen, die aber irgendwie in einer Welt spielen, die alles andere als konkret ist. Manchmal ändert sich's oder verschiebt sich's auch ins Umgekehrte. Aber dieses Entfunktionalisieren von Sprache in gewisser Weise oder nicht in Dienst nehmen fast, das begeistert mich unheimlich. Also ich habe oft das Gefühl, dass das auf nichts raus will, was ich da lese. Also dass da kein Ziel verfolgt wird, das stimmt vielleicht gar nicht. Das liegt vielleicht an meinem Unvermögen oder an meinem fehlenden Verständnis. Aber das Gefühl, was lesen zu dürfen, was mir nichts erzählt, beziehungsweise nur was erzählt, aber absichtslos erzählt, ich glaube, das hat mit der Euphorie zu tun.
Ich habe nämlich, freue mich gerade über diese Kombination, wenn man erstmal denkt, biblisch-hebräische Poesie und zeitgenössische Lyrik und Ulf Stolterfoth, wo man denkt, das ist eigentlich ein experimenteller Lyriker. Und du hast ja auch in der Münchner Rede, die ich sehr genossen habe, da kommt ja auch im Titel das Wort Euphorie vor. Da feierst du eigentlich so ein bisschen das Nicht-Verstehen-Müssen von Gedichten und die Autonomie der Sprache, die nicht sich auf irgendwie auf Welt bezieht. Und dann wird man erstmal denken, biblisch-hebräische Poesie in der Tradition hat so viel mit Auslegung zu tun. Also Theologie und das Judentum dreht immer über Auslegung der Schrift. Und plötzlich hat es bei mir so Blitz gemacht und ich habe mich wirklich gefreut. Und es war ein euphorischer Moment. Ich dachte, nein, das ist der zweite Aspekt der Psalmen, ihre Rezitation. Denn das sind ja Texte, die ursprünglich gesungen wurden. Es gibt keinen Begriff Poesie im Hebräischen. Shira ist immer Gesang. Es gibt es im Christlichen, aber auch im Judentum. Ich meine, in der christlichen Tradition haben wir das Stundengebet. Die Psalmen werden immer gesungen und die Leute singen die Texte ja nicht, um sie zu verstehen. Sie wissen ja schon längst, was drinsteht. Die Texte sind so bekannt, die leben ja mit den Texten. Es geht darum, sie in actu zu vollziehen. Und das Judentum kennt die Tradition auch des Rezitierens. Ich habe verschiedene Aufnahmen. Ich habe eine Aufnahme, da liest wirklich, rezitiert jemand die Psalmen auf Hebräisch eben. Der liest die 150 Psalmen fast in einem Guss durch. Also man weiß nur, wo der nächste Psalm zu Ende ist, wenn man die Überschriften kennt. Aber das ist im Grunde nur sich in dieses Klangbad begeben. Es geht nicht mehr, der weiß ja, was in den Texten steht. Und das ist für mich dieser andere. Also die Psalmen haben für mich absolut beides. Diese Klangdimension und die
Aber ich glaube, es kommt vielleicht noch was Drittes dazu. Ich glaube, es ist nicht nur dieser, naja, Widerspruch ist es ja gar nicht, sondern dieses Nebeneinander zwischen Sinn und Klang. Ja. Sonst geht ja auch ganz viel über Strukturen, wobei ich nicht weiß, wie die Struktur im Original funktioniert. Natürlich, ich kann nur die Luther-Übersetzung irgendwie zum Maß nehmen. gut, vielleicht weil ich als Kind so viel in der Kirche war, hat sich das so eingebrannt, dass ich manchmal mich selber ertappe, wenn ich so beim Schreiben bin, dass ich nach irgendwas suche, rhythmisch vielleicht suche. Ja. Und das, was ich nachher als gelungen sehe, ist irgendwie der Nachbau einer Psalmstruktur oder so, die sich mir eingefressen hat.
Man kann ja ein Krimi schreiben über die Suche nach der hebräischen Metrik. Durchzieht ja die ganze Theologiegeschichte eigentlich, dass die Theologen auf der Suche sind, wo ist eigentlich die hebräische Metrik? Und das wird immer im Vergleich zum griechischen Lateinischen. Also das Hebräische hat genau das nicht. Es gibt keine Versmaße wie im Griechischen. Und es gibt keinen Reim. Das macht diese Poesie auch ganz modern. Und also ganz nach unten gebrochen, die hebräische Poesie ist eine in unterschiedlich lange Wortgruppen gegliederte Rede. Und das läuft nicht regelmäßig. Und sie ist gegliedert durch unterschiedlich starke Zäsuren. Das ist eigentlich ein redender Mensch, dessen Sprache gegliedert ist. Und ganz wichtig bei der Übersetzung finde ich, dass man diesen Power da nicht rausnimmt. Und wenn man sich Übersetzungen konkret anschaut, dann kann man wirklich sehen, wie Übersetzern das besser gelungen ist. Ich finde eben, Tuhsinai ist wirklich sehr kompakt und versucht, diese hebräische Dichte hinzukriegen. Und was kann man kaputt machen, wenn man da so einen Tranquilizer drüber legt? Und das haben viele christliche Übersetzer mehr gemacht. Mendelssohns Übersetzung ist zum Beispiel auch spannend. Das sieht man schon von Weitem. Sehr viele Gedankenstriche, sehr viele Ausrufungszeichen, wie er versucht, diese aufgeregte Rede irgendwie zu übersetzen.
Was ist das für eine Übersetzung, die Sie gerade angesprochen haben?
Das ist der Naftali Hetz-Tuhsinai. Das ist für mich eine sehr geliebte Übersetzung, weil der Naftali Hetz-Tuhsinai ist so ein bisschen die Parallele zu Buber. Der hat also zeitgleich mit Buber übersetzt und ich finde seine deutsche Sprache einfach sehr schön. Ihm gelingt es meiner Meinung nach, die Kompaktheit des Hebräischen sehr gut rüberzubringen. Und es ist nochmal eine Alternative zu der Buber-Übersetzung.
Nun wurden die Psalmen ja über Jahrhunderte als ausschließlich religiöse Texte gelesen, theologische Texte. Aber die Psalmen sind ja auch, wie wir jetzt schon angesprochen haben, Texte von enormer poetischer Kraft. Ab wann ist denn die Poesie der Psalmen überhaupt ein Thema geworden?
Eigentlich im 18. Jahrhundert. Also man kann sagen, dass es gibt keine hebräische Poetik, so wie es im Griechischen gibt. Es gibt einige Hinweise im Talmud und bei den jüdischen Gelehrten im Mittelalter, eine kleine Hinweise, die hebräische Poesie thematisieren. Aber wichtiger Moment ist 18. Jahrhundert. Und da finde ich interessant, läuft das eigentlich über den Mediator Mendelssohn. Und der ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil dann der Herder so stark wurde. Weil wenn man heute irgendwie sich vielleicht mit biblisch-hebräischer Poesie beschäftigen will, dann stößt man auf vom Geist der hebräischen Poesie. Das ist leicht zu bestellen und jeder liest das. Aber eigentlich ist der Mendelssohn dieser Mediator. Und der hat den Robert Lowes nämlich gelesen auf Lateinisch, was auch interessant ist. Also Mendelssohn hat sich als Jude Lateinisch angeeignet, um an den Diskursen teilhaben zu können. Und der Robert Lowes wird immer gesagt, der war Bischof, aber der war erstmal hatte er eine Poetikdozentur und hat dieses große Werk geschrieben, De Sacra Poesie Hebraorum, auf Lateinisch. Da war das erste Mal, dass jemand untersucht hat, was macht die Psalmen zur Poesie. Mendelssohn hat das gelesen, hat das rezensiert auf Deutsch. Herder hat das gesehen und so ging der Ball los.
Herr Schulterfurt, lässt sich das denn überhaupt trennen, die Psalmen als religiöser Text und als poetischer Text? Oder gehört zur Poesie nicht auch die religiöse Bedeutung dann dazu?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Bibel eigentlich nicht als religiöses, naja, doch natürlich als religiöses Buch, nämlich sie schon war. Aber das, was ich tatsächlich glaube oder dieser evangelische oder pietistische Kinderglaube, den ich mir irgendwie bewahrt habe, der hat mit der Bibel eigentlich überhaupt nichts zu tun. Deshalb spielt für mich die Glaubensseite, muss man vielleicht eher sagen, als die religiöse Seite eigentlich gar keine so wahnsinnig große Rolle. Ich habe die Bibel und die Psalmen vor allem nie so als Erbauungsliteratur im engeren Sinn gelesen. Und ich glaube, das muss man auch nicht. Natürlich spielt das mit rein. Also man kann die Psalmen nicht ganz abtrennen von der religiösen Dimension. Das will ich auch überhaupt nicht. Aber mir kommt die Bibel viel unreligiöser vor, als sie eigentlich sein müsste insgesamt. Und deshalb fällt es mir auch ganz leicht, Texte als Text zu lesen und diese religiöse Dimension na, zu vernachlässigen ist auch falsch, aber ich...
Können Sie das erklären? Ihnen kommt die Bibel unreligiöser vor, als sie eigentlich sein müsste?
Wenn wir jetzt über beide Testamente sprechen und ich vergleiche die mit zum Beispiel dem alten evangelischen Kirchengesangbuch, dann finde ich doch im Kirchengesangbuch viel mehr, was mich anrührt und was mir hilft, was mir Trost spendet, was meine religiösen Gefühle in irgendeiner Form anspricht oder erwidert oder wie auch immer, während wenn ich die Bibel lese, geht es mir in weiten Teilen doch so, dass ich die Gefühlsebene eigentlich gar nicht so stark angesprochen.
Sie sind ja auch Lyriker. Inwieweit ähnelt das Sprechen über Gedichte denn nicht durchaus auch dem Sprechen über Religiöses? Da haben wir doch Gemeinsamkeiten, ja, oder?
Das glaube ich auch. Also gerade wenn ich zum Beispiel die Predigten unserer Pfarrer mir vor Augen rufe, das ist nicht so weit weg von einer germanistischen Vorlesung vielleicht. Aber ich meine, das ist ja auch eine Binsenweisheit. Also dass sich Theologie und Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft so nahe sind wie kaum was, das ist ja klar. Nur finde ich immer wieder erstaunlich, dass man sich so gut versteht gegenseitig. Also,
warum ist das klar?
Naja, also wenn sich jemand mit Schrift und der Auslegung der Schrift, wenn sich da jemand ernsthaft damit beschäftigt, dann sind es doch die Theologen, vielleicht sogar ernsthafter als die SchriftstellerInnen. Und ich bin immer wieder erstaunt über die Offenheit, die theologisch geschulte Leute mitbringen, was Lyrik betrifft oder überhaupt Literatur. Also es gibt selten so angenehme Gesprächspartner wie Leute, die ihr Geld bei der Kirche verdienen, um es mal ganz doof zu sagen.
Geht es Ihnen da ähnlich, Frau Schäfer? Dass es so eine Verwandtschaft gibt zwischen Sprachwissenschaften, Theologen, also auch das Sprechen über Gedichte ähnelt sehr dem Sprechen über Religiöses?
Ja, würde ich absolut sagen. Ich bin gerade ein bisschen mit Aaron Appelfeld beschäftigt, der ja auch sehr biblisch seine eigene Prosa schreibt. Der sagt im Grunde Sifrut Tfilah, also Literatur ist Gebet. Und er sagt, im Grunde sind die Individualisten so ein bisschen das, was die anderen sozusagen kollektiv im Kirchenglauben suchen, in der Gemeinschaft dieser Schriftsteller eigentlich mit seinen Texten eigentlich. Also,
nochmal auf die Psalmen zu kommen. Ich habe es eingangs gesagt, die sind ja in einem Zeitraum entstanden von 1000 Jahren, mal ganz grob geschätzt. Was bindet denn die Psalmen überhaupt als eigene Textgattung zusammen, wenn sie über einen so langen Zeitraum entstanden sind?
Ja, ist absolut richtig. Also ich meine, ich denke auch mal der Bibel immer, das ist ja eigentlich kein Buch, das ist ja eine Bibliothek. Man teilt ja klassischerweise ein in die Ich- und in die Wir-Psalmen, also in die Kollektivpsalmen, wo es irgendwie um Wir-Gefühl geht und dann um die geistlichen Lieder, die dieses lyrische Ich irgendwie haben. Da kann man die so ein bisschen einteilen. Und dann teilt man, wie Ulf auch schon gesagt hat, eben in die Klage-Psalmen und die Dankes-Psalmen. Aber es gibt ja diese Streit um die Datierung. Da war ich immer froh, dass ich Literaturwissenschaftlerin bin. Es war mir echt egal, ob das jetzt 10. Jahrhundert oder 2. Und dann hat der eine gesagt, 2. Jahrhundert vor Christus, der andere, nee, ist 10. Jahrhundert vor Christus. Das ist halt auch christliche Tradition, also das Judentum datiert die Texte ja nicht und sucht auch nicht. Also das hatte mich auch ein bisschen erschreckt, auch bei den christlichen Theologen, wie da nach dem Urpsalm gesucht wird und an dem Text rumemendiert wird. Die jüdische Tradition fasst die Texte ja nicht an, also der darf nicht verändert werden. Und das finde ich dann auch bei so Übersetzern wie Buber so interessant, der wirklich Gymnastik macht, um diese Texte nicht zu verändern. Und dann gibt es wieder surrealistische Momente. Da gibt es Übersetzungen, die sind so, wenn man die dann als Lyriker liest, denkt man, das ist ja Wahnsinn. Weil der versucht, an dem Text zu bleiben, wo es eigentlich überhaupt gar nicht mehr geht. Der Text ist da, wie du einmal sagst, Textteile fehlen oder ist, genau. Aber er versucht, den Text trotzdem zu übersetzen.
Herr Schulterfurt, das ist ja auch schwierig bei den Übersetzungen. Nicht automatisch hat man die inzwischen geflügelten Worte schon im Kopf. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen oder auf saftigen Wiesen. Oder den Klagespsalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den ja schon Jesus zitiert. Versperren diese Prägungen, die man so im Kopf hat, nicht auch die neuen Übersetzungen?
Klar ist es so. Ich sehe da wirklich ein Problem, weil man, also ich kann mich noch erinnern, als das evangelische Vaterunser in ein ökumenisches Vaterunser, zumindest in Stuttgart, verwandelt worden ist, da habe ich das gar nicht mehr gern gesprochen. Das hat mich richtig irritiert. Oder der Segen wird neuerdings auch anders gesprochen, das habe ich gar nicht gern. Also da bin ich fast, ich weiß nicht, sehr konservativ. Jeder wahrscheinlich. Niemand hat gern was Neues in der Hinsicht.
Das betrifft ja besonders die Lutherbibel, nicht? Man merkt es allein an der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Da springen ja Leute im Dreieck, wenn man etwas verändert, was sie aus der Kindheit so tief in sich verwurzelt sehen.
Also über dieses Problem kommt man nicht weg. Die Sachen werden irgendwie so, die kriegen ikonischen Charakter und dann ist richtig oder falsch oder angemessen gar nicht mehr die Frage, sondern dann soll es immer so bleiben, wie man es einmal erlebt hat.
Nun heißt der Abend biblisch-hebräische Poesie zwischen Kunst und Wahrheit. Da unterscheiden Sie zwischen Kunst und Wahrheit, als ob das irgendwie möglich wäre, denn Kunst ist doch auch Wahrheit und Wahrheit kann doch auch sehr kunstvoll sein, oder?
Die Deutsche Bibelgesellschaft hat irgendwie so eine Rubrik Übersetzungen und da schrieben die irgendwie, man könnte eben die Bibel nicht mit Homer oder so vergleichen, sie ist kein Werk der Kunst, sie ist ein Werk der Botschaft, das alle Menschen angeht. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen wütend gemacht. Ich habe gesagt, warum ist das denn jetzt ein Widerspruch? Also es ist so ein bisschen so, wenn es Kunst wird, vermindert sich die Wahrheit oder die Kunst stellt die Wahrheit, macht der Wahrheit die Konkurrenz. Und das findet sich dann auch schon so ein bisschen bei Mendelssohn, wenn er dann erklärt, was der Parallelismus Memorum ist. Das sind ja eigentlich, dass zwei Glieder dasselbe sagen. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts, das ist eigentlich die gleiche Ausgabe und Aussage. Und so funktionieren die Psalmen. Dann sagt er, das kann aber nicht sein, da ist eine kleine Nuance. Das muss irgendwie im Sinn ein bisschen anders sein, damit man es dann wieder auch interpretieren kann. Es darf nicht nur um der Schönheit willen verdoppelt werden. So diese Spannung findet sich da einfach durch.
Frau Schiffer, was bedeuten Ihnen denn die Psalmen?
Sehr, sehr viel. Das ist jetzt schon so ein bisschen mein halbes Leben, was ich damit verbringe. Und ich habe sie tatsächlich nicht in meiner Kindheit entdeckt, sondern tatsächlich erst in der Uni, weil mein Hebräischlehrer war eben Orientalist, Arabist und Hebraist, gleichzeitig aber auch Mitbegründer des Lyrikkabinetts. Und er war jemand, der wirklich Ezra Pound und die Psalmen so in einem Atemzug. Und er hat immer zeitgenössische Lyrik mit den Psalmen in Verbindung gebracht. Also bin ich irgendwie groß geworden, ja. Aber wie bedeuten die auch religiös was? Also ich würde schon sagen, dass ich ein religiöser Mensch bin und ich auch eine gewisse, also für mich schließt sich das nicht aus. Also mich berühren diese Texte bis zum heutigen Tag.
Haben Sie da auch Euphorie-Erfahrungen, wie Herr Stulter-Furtbach?
Ja, sehr. Weil der Psalmist ist ja auch ein Begriff aus der Theologie, die Stimmungsschwankungen. Und da kann ich mich auch erinnern, dann sagt der Psalmist, ist ganz himmelhoch jauchzen und dann geht er wieder tief in den Keller. Das ist wirklich dieses Goethe, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Dann gab es bei den Theologen oftmals die Argumentation, das kann nicht sein, da muss irgendwie ein Vers ausgefallen sein, der kann doch nicht so glücklich sein und dann schon wieder so traurig. Also die Psalmen sind ja auch Schattierungen der Gefühle und zwar wirklich von ganz oben nach ganz unten. Dazwischen gibt es das da fast nichts.
Wie empfehlen Sie uns denn, uns den Psalmen zu nähern? Das ist ja nicht ganz einfach. Da können wir eine Übersetzung, die Basisbibel, die Luther-Übersetzung, andere Übersetzungen zur Hand nehmen. Was empfehlen Sie uns da?
Ich würde wirklich, glaube ich, empfehlen, obwohl ich katholisch sozialisiert wurde, ich würde wirklich den Luther erstmal empfehlen. Und zwar die Ausgabe, das ist mir auch ganz wichtig, von 1912, weil teilweise wirklich so revidiert wurden, die nicht zum Guten revidiert wurden. Dann würde ich das kombinieren mit Martin Buber, weil das ganz nah am Text ist, und dann mit Naftali Herz-Tursina. Ich glaube, das wäre so die Kombination. Und dann vor allen Dingen mal zu gucken, wie unterschiedlich die übersetzen und was das für ganz unterschiedliche Textgestalten dabei rauskommen, dass man überhaupt mal die Leute darauf hinweist, dass sie nicht einfach irgendwas aus dem Schrank ziehen können bei der Bibel, sondern wirklich Entscheidungen treffen müssen und ja.
Herr Stulter-Furt, abschließende Frage. Gibt es denn Psalmen oder was Sie ganz besonders berührt?
Also ich habe den 57. Psalm nochmal bearbeiten dürfen oder müssen, je nachdem. Der ist mir doch sehr nahe gegangen.
Dann würde ich sagen, zum Abschluss, Herr Stulter-Furt, lesen Sie uns den 57. Psalm vor.
Ein gülden Kleinod Davids vorzusingen, dass er nicht umkäme, da er vor Saul floh in die Höhle. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis dass das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meines Jammers ein Ende macht. Er sendet vom Himmel und hilft mir von der Schmähung des, der wider mich schnaubt. Gott sendet seine Güte und Treue. Ich liege mit meiner Seele unter den Löwen. Die Menschenkinder sind Flammen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt. Sie stellen meinem Gang Netze und drücken meine Seele nieder. Sie graben vor mir eine Grube und fallen selbst hinein. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wache auf, meine Ehre, wache auf, Psalter und Harfe. Mit der Frühe will ich aufwachen, Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten, denn deine Güte ist, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt.
Vielen Dank, Ulf Stulter-Furt, vielen Dank, Gundula Schiffer. Biblisch-hebräische Poesie zwischen Kunst und Wahrheit, so hieß der Abend im Kölner Literaturhaus, den Sie auch als Stream im Internet ansehen können. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Weltlesebühne e.V. mit dem Literaturhaus Köln und der Juniorprofessur Komparatistik der Uni Köln. Vielen Dank.